die vermeintlich so den äußeren ersten Anschein von Bio und Fair hatten. Tatsächlich haben sie aber genau das Gegenteil gesagt, dass diese mit Kinderarbeit hergestellt wurden und so weiter. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und in diesem Gottesdienst hatte ich ja mal eben schnell die Predigt geändert. Ich hatte zum Glück noch eine zweite im Parat. Und heute ist der Teil, der damals eigentlich hätte sein sollen. So, dann hat der Herr Schmalz-Hannapel vielleicht, erinnert sich der ein oder andere über das Klimafasten, was gesagt und gepredigt, als sein ein Beitrag zur Heilung dieser Welt. Er hat es so ein bisschen ausgeführt. Und dann möchte ich noch erinnern an meine letzte Predigt über den Christus-Hymnus von Kolosser 1, in der klar geworden ist, dass Christus der Mitschöpfer der Schöpfung ist, aber auch der Erste der neuen Schöpfung, über die es heute gehen soll. Wie müssen wir uns eine neue Schöpfung vorstellen? Das wollen wir ein klein bisschen vertiefen. Ich lese vor aus Jesaja 65, das ist das vorletzte Kapitel dieses großen Buches, eine Sammlung von Prophetensprüchen, ab Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Andere übersetzen an der Stelle, ich will neu machen Himmel und Erde. Darauf werde ich später noch eingehen. Dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen soll. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe wird gelten, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, was ein anderer isst. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich schon hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, so spricht der Herr. Was haben wir hier vor uns? Wir haben eine Verheißung, eine fantastische Verheißung. Und sie bezieht sich in Stücken und in Teilen auf eine Verheißung, die lange, lange vorher gegeben wurde. Ich sagte ja vorhin schon, Jesaja ist eine Sammlung der Original-Jesaja, der erste Jesaja, prophezeit ja den Weggang Israels, die Wegführung, dann gibt es die lange babylonische Gefangenschaft, dann gibt es die Rückkehr. Und dann, und das alles wird angekündigt, und in diesen Ankündigungen, in diesen prophetischen Ankündigungen, kommen verheißungsvolle Bilder ähnlich dem hier vor. Und dann kommt die Rückkehr, wie verheißen, aber, und genau das erleben wir alle, wir haben ein Wort vom Herrn und es beginnt sich zu erfüllen und es erfüllt sich zum Teil und dann bleibt es hängen. Und es erfüllt sich nicht ganz. Etwas bleibt aus. Genau das hat das Volk Israel auch erlebt. Sie sind zurückgekommen, eine wunderbare Erfüllung dieser Verheißung, wo Gott gesagt hat, ich hole euch wieder und versammle euch wieder. Aber von der Herrlichkeit des Tempels und von vielen anderen Dingen war nichts zu sehen. Und es blieb da liegen und der Tempel war in Bruchstücken und so weiter. Und es mussten neue Propheten auftreten und auffordern und sagen, nun lass uns mal anpacken und so weiter. Anderes Thema, aber was jetzt, worauf ich hinaus will, die Prophetie war nicht gänzlich in Erfüllung gegangen. Hier tritt der Prophet auf und bezieht sich auf das, was vorher gesagt war, erneuert diese Verheißung und sagt, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, im Endeffekt, ich halte fest an dem, was ich versprochen habe. Ja, und man merkt es jetzt an Einzelheiten, auf die ich gleich komme, selbst dieses unglaublich, ja, unfassbare Bild der vollkommenen Heilung, auch daran halte ich fest. Auch das werde ich umsetzen. Wir sehen hier, dass ein Löwe und ein Lamm beieinander sitzen sollen. Das bezieht sich auf eine Aussage aus Jesaja 11, ganz am Anfang des Buches. Dort sind es noch mehr Verse, die das etwas ausführlicher darstellen. Da heißt es zum Beispiel, dass das Kind, ein Säugling, mit der Natter spielen wird. Völlig angstfrei, völlig ohne Furcht. Das ist das Bild, das hier entworfen wird. Da ist keine Angst, keine Furcht mehr vor den wilden Tieren. In diesem Friedensreich, das hier in großen Bildern, in mächtigen Bildern entfaltet wird und entworfen wird, gibt es keine Bosheit mehr. Nichts mehr, was uns schadet. Der Messias regiert und ein Friede breitet sich aus. Zunächst auf dem Berg Zion und er strahlt aus in die Völkerwelt. Unter diesem Schirm entfalten sich Gerechtigkeit und Recht. Und die Wirkungen sind, es gibt Ernte, es gibt keine Arbeit ohne Mühe, nichts wird umsonst getan werden. Denkt mal, ich habe die Woche einen Anruf von Daniel bekommen, ich werde ihn jetzt hier mal ganz kurz erwähnen. Wie ist das, wenn man arbeitet und man macht etwas umsonst? Man hat sich vermessen, man hat irgendwas geht schief, die Bestellung funktioniert nicht wie erfordert und so weiter. Versucht einen konkreten Fall für euch vorzustellen. Was ist das für ein Frust, wenn man etwas getan hat, Arbeit investiert hat und dann geht's in die Hose? Was wir hier sehen, sind himmlische Bilder des Diesseits. Sehr konkrete, handfeste. Wilde Tiere. Wilde Tiere sind im Alten Testament eine echte Bedrohung. Noch 1911 wird berichtet, dass es in Palästina Bären und Tiger gab. Natürlich nicht zuhauf, sondern man hat sie mal gesehen. Aber selbst in dieser Zeit gab es noch wilde Tiere. Wir hier im befriedeten Westen in Europa haben natürlich eine verklärte Vorstellung von Löwen und von Tigern. Wir haben ja keine Berührungspunkte mehr. Wir sehen sie vielleicht im Zoo oder bei einer Safari mit dem Teleobjektiv. Was wir kennen, sind Borkenkäfer, Wespenstiche oder ein Virus, der uns ins Haus einsperrt. Dem antiken Menschen sind wilde Tiere eine echte Bedrohung, eine wirkliche Lebensbedrohung. Und das zieht sich hinein bis in die Offenbarung, wo die Herrschaft und die Bedrohung durch wilde Tiere als Unsegen, als Fluch daherkommt. In ganz frühen Verheißungen im Alten Testament werden schon Perspektiven entwickelt und ausgesprochen, wo die ungute Natur in Ordnung gebracht wird. Und als Segen Gottes wird in diesen Bildern von der Ausrottung der wilden Tiere gesprochen. Die Tiere werden entfernt. Dieser Text hier zeigt etwas anderes. Es wird nicht das Tier entfernt, sondern die Bosheit im Tier. Sie wird aus dem Tier entfernt. Ich will es anders formulieren. Die Bosheit wird sogar aus dem Tier entfernt. Es schwinden nicht die bösen Tiere, sondern den Tieren schwindet das Böse. Nun wissen wir natürlich, dass das Jagen eines Löwen keine moralische Angelegenheit ist. Wir haben es im Psalm eben gehört, dass der Herr sie mit Futter versorgt. Aber bitteschön, was ist denn das Futter für einen Löwen? Es hilft der Gazelle oder dem Lamm nicht, wenn der Löwe sein Futter bekommt, es wird gefressen. Das war natürlich auch dem antiken Menschen schon klar, dass das Fressen des Löwen keine moralische Angelegenheit ist. Und schon lange vor Darwin war auch dem antiken Menschen klar, dass das Fressen und das Gefressenwerden der Rhythmus der Natur ist. Und es war klar, das konnte eigentlich nicht die ursprüngliche Idee eines guten Gottes, einer guten Schöpfung sein. Wir stecken evolutionär hier in einem tiefen Dilemma. Nur durch Tod und Verderben, nur durch das Einanderfressen gibt es den evolutionären Druck, dass die schnellere Gazelle überlebt und Nachkommen hat und die andere nicht. Nur so spezialisiert und entwickelt sich eine Art, sowohl die Arten, die Opfer sind, als auch die Arten, die Jäger sind. Und das überraschende Ergebnis dieses grausamen Konzeptes ist eine vor Schönheit nur so strotzende Biologie. Jeder von uns kennt Tierfilme und Aufnahmen von der Natur, die uns erstaunen lassen. Wir haben es eben im Psalm anklingen hören, wie wunderbar die Schöpfung ist. Wenn ich aber in dieses Detail hineinschaue, da stimmt doch was nicht. Das beginnt schon beim Wunder eines Spinnennetzes mit Fäden, die heute noch kein Techniker mit diesen Eigenschaften nachbauen kann, die aber die Fliege das Leben kostet. Und von diesem Jäger- und Beutespiel war auch der Mensch nicht ausgenommen, wie wir heute wissen. Wir wissen, dass wir das größte, das effektivste Raubtier dieser Erde sind. Wisst ihr, dass es täglich 150 Arten gibt, die es morgen nicht mehr gibt? Und das großteils wegen uns. Die Offenbarung lässt an einer Stelle Klarheit darüber, was Gott für Gedanken hat über die, die seine Erde so plündern. Wie kann man sich eine vollkommene Schöpfung denken, in der das Einanderfressen zentraler Bestandteil ist? Das Dilemma der Schöpfung beschreibt Paulus in Römer 8, Vers 20 so. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Heute soll der Schwerpunkt aber weniger auf dem Menschen liegen, sondern, wie ihr schon merkt, auf den Mitgeschöpfen. Anklänge zur Thematik, die ich hier anreiße, gibt es schon im Schöpfungsbericht. Dort wird zunächst allem, was Odem hat, das Kraut zur Nahrung gegeben. Man kann es auch Urvegetarismus nennen. Wie stellt man sich eine Grillfete im Garten Eden vor? Auf jeden Fall ohne Steak. Die Tiere werden Adam zugeführt, der sie benennt und sie so unter seine Obhut nimmt. Keine Gewaltherrschaft, ein Verstehen ihres Wesens, das drückt die Namensgebung aus. Nach der Sintflut, nachdem sich die Bosheit vollends ausgebreitet hat, hat sich alles gewandelt. Gott spricht nun anders. Hier heißt es nun, ist ein Schrecken vor euch bei den Tieren. Fleischessen ist nun freigegeben, wegen unserer Bosheit. Genauso wie Scheidung freigegeben ist vom Gesetz, wegen unserer Herzenshärtigkeit. Ich habe es oben beschrieben mit den 150 Arten, wie wir auf diesem Planeten wüten. Oh ja, Schrecken vor euch, das haben wir wahrgemacht. Für die Zukunft aber, und das meint der Predigttitel, ganzheitliche Heilung der Schöpfung, hat Gott viel weiterführende Pläne. Eine Heilung bis hinein in die tiefsten Seinsstrukturen von Jäger und Opfer. Der Löwe soll Stroh fressen. Wir haben es gelesen. Die theologischen Kommentare tun sich schwer mit diesem Text. Löwe, Lamm, sind das Allegorien? Das lehnen die Kommentare rundweg ab. Denn die Frage, ob die Tiere Bilder sind, beispielsweise auf Länder, wie wir es oft in der Schrift finden, ich nenne mal so ein paar Assoziationen, China, Drache, USA, Adler, Israel, Löwe, Lamm, Bär, Russland, Tiger, Indien. Diese Assoziationen, die auch das Alte Testament an ein, zwei Stellen oder mehreren Stellen benutzt, denkt an Daniel, die können hier nicht gemeint sein, denn in diesen Versen kommt der Mensch selbst direkt in der Geschichte handgreiflich vor, mitten im Text. Das ist eine Allegorie fremd. Es passt nicht zur Textgattung. Ich möchte mal ganz ungewöhnlich für diesen Text bei dem Wörtlichen bleiben. Das Bild bleibt aber ein Geheimnis. Und natürlich ist das, was ich nachfolgend sage, keine verpflichtende oder sonst wie eindeutige Auslegung. Das meint das Bild. Neu machen will ich Himmel und Erde. Ja, sogar der Himmel muss neu gemacht werden. Beginnend auf dem Berg Zion, das heißt mit Christus, beginnt diese neue Welt. Mit ihm in unserem Herzen. Gott möchte die gefallene Welt durchweg erneuern, von innen heraus, aber eben auch nach außen, bis hinein in die Gesetzmäßigkeiten von Fressen und Gefressenwerden. Das für mich Interessanteste daran ist der zentrale Kern, ich lese es gleich nochmal, der zentrale Kern ist die Freude Gottes über das Neue, das er schafft. Freut euch und seid fröhlich miteinander, immer da über das, was ich schaffe. Vers 18. Und siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Freude, zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich, sagt Gott, will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen, worüber? Über mein Volk, also über euch. Ich möchte ein ganz kleines Schlaglicht werfen auf den Menschen. Und ich glaube, das Szenario in Jesaja 6, Vers 6 gibt uns eine Idee, wo der Mensch in Gottes Plan steht. Ihr habt das alle schon gehört. Da kommt der Engel und nimmt mit einer Zange eine glühende Kohle vom Feuer, vom Altar und macht was? Berührt den Mund des Propheten. Der Engel braucht eine Zange. Und der Mensch wird direkt berührt. Wir haben irgendwie so Vorstellungen, da oben im Himmel ist alles heilig. Aber was der Mensch im Plan Gottes ist, davon haben wir, glaube ich, überhaupt keinen Schimmer. Der Johannesbrief schreibt im Kapitel 3, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wie wir sein werden, wer wir sein werden. Gott hat dem Menschen Schöpferkraft zugedacht. Und er hält an diesem Plan fest, auch nach unserem Fall. Das, was ich jetzt schildere, habe ich hier eingerückt. Das sind wirklich meine Vorstellungen. Die sind absolut nicht verpflichtend und sie werden euch vielleicht ein bisschen überraschen. Ich bin offen für die Vorstellung, dass Gott den Mitschöpfer Mensch gebraucht, um auch seine Schöpfung, also seine Geschöpfe, neu und umzugestalten. Dass das größte Raubtier dieser Erde, ich meine uns, vom Geist Christi so beeinflusst wird, sein wird, dass wir kein Tierleben mehr anfassen und antasten. Ich sehe in der geschichtlichen und in der historischen Entwicklung auch einen Einfluss Gottes Geist, der diese Welt durch uns transformiert. Mit vielen, vielen Höhen und Tiefen und Ups und Downs und langen Zeiten. Aber Weizen wächst neben Unkraut. Es gibt beides, auch in der normalen, einfachen menschlichen Geschichte. Das Unheil und das Heil. Wer hätte denn jemals gedacht, vor 100, 150, 300.000 Jahren, dass wir mal, Achtung, Fleisch drucken können? Hat der ein oder andere sicher schon gehört. Vielleicht wird es in 2 Generationen tatsächlich möglich sein, dass wir vollständig auf das Schlachten verzichten. Vielleicht werden wir durch Gentechnik einmal den Löwen verändern, umprogrammieren. Immerhin ist es heute theoretisch in unseren Gedanken denkbar, was Jahrhunderte völlig undenkbar war. Vielleicht ist es die Aufgabe des Menschen, mit Gott Hand an die Schöpfung zu legen, um sie in dieses neue Bild, von dem wir eben im Alten Testament schon gehört haben, umzubauen. Die neue Schöpfung und alles, was ihr angehören wird, ist von grundlegend anderer Qualität. Sie ist etwas völlig Neues. Sie ist für die damaligen Hörer undenkbar. Für uns eigentlich auch. Und wir wissen, theologisch, vom Alten kann nichts ins Neue gelangen. Das ist schon, was Gott ausspricht nach der Sintflut. Nein, der Mensch ist böse von innen heraus. Er ist nicht veredelbar. Eine Rettung des Alten ins Neue ist nicht möglich. Jesus sagt es drastisch. Das Weizenkorn muss sterben. Oder in Johannes 3, der Mensch muss von Neuem geboren werden. Die neue Welt hat nur dann eine Zukunft, eine Bestandsgarantie, wenn es ein neues Erbgut gibt, eine neue Genetik. Und für diese grundlegende Revolution der Schöpfung bis ins Mark und den innersten Kern hat Jesus am Kreuz die Grundlagen geschaffen. Das Programm steht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keine Frucht. So tickt die neue Welt. Gott hat Christus in der Auferstehung, ich erinnere jetzt an die Kolosser 1 Predigt, an den Christus-Hymnus, mit seiner Auferstehung zum Begründer der neuen Schöpfung gemacht. So zu denken und so zu leben wie er, das kann nur geschenkt werden. Niemand von uns kann das irgendwie aus sich heraus machen. In diesem Sinne hat uns der Herr ja auch ein neues Herz gegeben, wie es an anderen Texten heißt, ein fleischernes, kein steinernes. Nur Christus, um es ganz klar zu sagen, nur Christus ist der Keim der neuen Schöpfung. Der Keim, der Start und Anfangspunkt, der quasi programmatisch, so wie im Grundgesetz Kapitel 1, Vers 1 oder Paragraph 1, wie es da heißt, darüber steht ein Satz, der dieses gesamte Gesetzeswerk durchstrahlt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist quasi der Grundtenor, der Grundklang, der in allen Gesetzen wieder zu finden ist und sich fortsetzt und konkretisiert. Und so ist auch zu verstehen, die Auferstehungstat und das Opfer, das Christus gebracht hat, das ist der Kern, der innerste Kern, der die gesamte neue Schöpfung durchziehen wird. Wir spüren, dass wir für uns im Umgestaltungs- und Erneuerungsprozess noch sowohl an uns selbst arbeiten, als auch arbeiten lassen dürfen. Römer 12, 1 und 2. Das geht nicht durch Anstrengung, es kann nur ein Geschenk sein. Beim letzten Mal haben wir gesehen, der Vater will unsere Rettung und unternimmt alles Gottesmögliche dafür. Und jetzt abschließend ein Vers, aus dem Neuen Testament. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist entstanden. So können wir alle Anstrengungen fallen lassen. Es ist tatsächlich ein Geschenk. Und Gott freut sich über die Erneuerung, die in uns geschieht und die auch durch uns geschehen darf. Und zur Illustration, wie so ein Geschenk aussehen kann und wie man sich darüber freuen kann, habt ihr alle ein kleines Zettelchen, das ist jetzt der Zeugnisteil. Ich möchte mit euch gemeinsam das nach und nach langsam öffnen. Stellt euch vor, eigentlich hätten wir einen Beamer und es kommt ein Bild nach dem anderen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit arbeiten. Ich schicke etwas voraus. Im Sinne des Umweltbewusstseins, das ich persönlich, sage ich jetzt ein ganz persönliches Zeugnis, seit den 70ern quasi mit der Muttermilch eingesogen habe und das auch einen ganz essentiellen Teil meines persönlichen Glaubensweges darstellt, meine Identität mit Gott ausmacht, hatte mich die Idee einer Elektromobilität früh als Lösungsmöglichkeit, diesen Planeten mit zu retten, begeistert. Es gab dann in den 80ern meinerseits erste Versuche und schließlich ergab sich die Gelegenheit, ein gebrauchtes E-Mobil für ca. 6.500 D-Mark zu ergattern. Knappe Mittel in den jungen Jahren, ein Glaubenswagnis. Im Rahmen meiner damaligen Firma träumte ich von Solar mit Gott. Wir fingen also damit an, 3 Solarzellen zu kaufen, auf das Garagendach zu packen und damit das E-Auto zu laden. Das war 1994. Jetzt können wir mal aufmachen, also die Büroklammer wegmachen, dann einmal aufklappen und man sieht jetzt auf der Rückseite, wie so ein E-Auto damals, nein, nicht ganz aufklappen. So, also einmal aufklappen. Man sieht auf der Rückseite jetzt das rote Auto, in dem ich drin sitze. Das ist also das Objekt der Begierde und meine Freude, da sitze ich drin, genau. Dieses Auto macht, was Solarleute für sinnvoll erachten, ein kleines, leichtes Gefährt, wenig Leistung. Der Motor hatte 3 kW, hinten waren 2 Kindersitze. Es war eine riesen Gaudi, mit dem Ding durch den Ort zu fahren, einzukaufen, den Weg zur Gemeinde nach Hofheim zu bewältigen. Das Leben dieses schönen Gefährtes, klappen jetzt auf, sehen auf der Rückseite so. Auf der Rückseite links der Beweis, da steht tatsächlich mein Name drin und auch das Datum mit dem zweiten Pfeil unten, 1994. Rechts sieht man die Solarzellen auf dem Garagendach und da drin stand eben das Ding. So, jetzt einmal nach oben klappen. Links sieht man die verschiedenen TÜV-Stempel. Das Schönste an diesen TÜV-Besuchen war die ASO-Untersuchung. Der entsprechende Techniker hatte sowas irgendwie noch nicht gesehen und er wusste immer nicht, was er in sein Formular da reinschreiben sollte. War nichts mit Abgas. Ihr seht die verschiedenen Stempel. Es hielt durch. Der letzte TÜV-Stempel ist 2005, es hielt also noch bis 2007 und nach 2007 stand es defekt in der Garage. Bitte nur so, ist wichtig. Also 2007 stand es in der Garage, nichts war los. Und ich hatte irgendwie so die Hoffnung, dass ich noch irgendwas mit diesem Ding mache, aber es stand und stand und stand. Nach 2 Jahren, 2009, erfand die Regierung die sogenannte Umwelt- oder auch Abwrackprämie. Oben rechts seht ihr die Richtlinie zur Förderung des Absatzes von PKWs mit Änderung der Richtlinie von bla 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 und so weiter. Nun, was war im Sinne der Regierung ein PKW? Es stellte sich heraus, links, ja, wenn ihr das so habt, diese blau markierten Elemente, Ein PKW im Sinne dieser Verordnung ist etwas, was mindestens zur Personenbeförderung und so weiter dient und 4 Räder hat. Ihr habt das Bild vorne gesehen. Es gab sogar einen Kabarettbeitrag im Fernsehen, wo jemand noch das Lenkrad in der Hand hielt und meinte, es sind doch 4. Aber es war irgendwie nicht einzusehen. Da geht es um ein ökologisches Gesetz. Und dieses ökologischste aller Gefährte war ausgenommen von der Regelung. Da stand ich also als Vorreiter, hatte das, was die Regierung tun wollte, längst getan und wurde jetzt bestraft. Während dreckigen Diesel fuhr, bekam die Prämie, ich ging leer aus. Das fand ich ungerecht. Es half nichts. Ich hatte da auf meine Weise Gott mein Leid geklagt und mich mit der Situation abgefunden. Im Oktober, im November, gab es dann irgendwann beiläufig mitbekommen in der Tagesschau eine Meldung, der Topf mit der Prämie ist demnächst leer, letzte Anträge können noch eingereicht werden. Irgendwas trieb mich, nochmal die Unterlagen anzuschauen. Ich suchte also, warum auch immer, meine Unterlagen zusammen. Ich mach's mal spannend, die Pointe kommt am Schluss. Ich reichte die Unterlagen ein, jetzt den linken Teil aufklappen und erhielt einen Bescheid. Tatsächlich, die 2.500 Euro sind genehmigt, vorbehaltlich einer Prüfung. Und ein paar Wochen später oder Tage später, unten links seht ihr meinen Kontoauszug, das Geld ist eingegangen. So, was war geschehen? Jetzt den rechten Teil aufmachen. Da ist der Kfz-Brief und unten nochmal vergrößert. Wie viele Räder hat das Fahrzeug nach Kfz-Brief? Gott hat definitiv Humor und er liebt die Seinen. Mein großer, allmächtiger Gott hatte lange, bevor Uwe auch nur im Traum dran dachte, ihr habt vorhin den Vers gehört, lange bevor sie rufen, höre ich sie, und lange bevor ich meinen, das ist aber ungerecht, Stoßseufzer gen Himmel geschickt hatte, hatte irgendein armer Sachbearbeiter, der nicht wusste, was er tut, 15 Jahre vor der Abwrackprämie sich auf der Schreibmaschine ausrutschen lassen, weil eine Fliege daherkam oder die Kaffeetasse umgefallen ist, ich weiß es nicht, und eine 5 statt einer 3 da reintippen lassen. Es sollten ja auch mindestens 4 Räder sein. Also, ich kann Gott nur danken und einfach sagen, du hast echt Humor. Vielen Dank, ich freue mich. Und das ist, glaube ich, auch ein Kern dessen, was wir hier erleben dürfen, wenn wir mit Gott gehen. Das ist keine bierernste Angelegenheit. Gott freut sich über uns und wir dürfen uns über ihn freuen, auch anhand solcher ganz konkreten Beispiele. Amen.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Christus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Ja, kommen wir jetzt zu den Ansagen. Ja, ich möchte erstmal die Geburtstage bekannt geben von dieser Woche. Also jetzt am Mittwoch oder Dienstag, Isabelle? Ist immer liegen, der 5. Ich weiß, der 5. hast du Geburtstag. Also auf jeden Fall am 5. hat Sibylle Kühners Geburtstag und am 8. Mai Andrea Roth. Ja, wir möchten ganz herzlich gratulieren den Geburtstagskindern, alles Gute und Gottes reichen Segen wünschen und einen schönen Tag. Ja, und ich habe den Bibelvers aus Philipper 2,19 ausgesucht. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Das wünschen wir euch. Ja, komme ich jetzt noch zu den Terminen in dieser Woche. Ja, morgen ist ja immer unser wöchentlicher Gebetsabend, der über Zoom läuft. Und der ist um 19.30 Uhr. Und da könnt ihr euch gerne mit zu einloggen und der Link steht auf der Webseite von unserer Gemeinde. Ja, die Hauskreise finden ja wieder diese Woche statt, sei es über Zoom oder Skype. Die Möglichkeit besteht ja auch, dabei zu sein. Und nächsten Sonntag treffen wir uns um 11 Uhr wieder hier in der Kirche zum Gottesdienst. Ja, und dann soll ich noch herzliche Grüße von Inge ausrichten. Und zwar war ja am Dienstag die Beerdigung von August und es waren einige von uns ja da. Und sie bedankt sich ganz herzlich für die Anteilnahme, dass wir da waren, ja, für den gesamten Ablauf. Ja, lasst uns auch weiterhin für sie beten, weil jetzt eigentlich so nach so einer Beerdigung beginnt die Trauerzeit. Und dass wir sie dort auch mit unterstützen, mit Gebet oder auch mal einen Anruf, das erfreut dann einen. Ja, und dann geht die heutige Kollekte geht nach Indien, zur EBM, ist ja nicht in Indien, zur EBM auf jeden Fall. Und die Möglichkeit besteht gleich vorne, was am Ausgang in das Kästchen zu werfen oder auch eine Überweisung ans Gemeindekonto. Ja, und dann hören wir jetzt noch ein Segenslied und noch den Segen dann von Uwe.
Jesus.
zu dir schauen wir auf Erden. Nach dir sehnen wir uns sehr. Du wohnst in uns und wir sind in dir. Ewigkeit trägt unseren Lauf. Zu neuem Leben stehen wir auf. Nichts hält uns mehr, nichts reißt uns fort. Du hältst uns fest an diesem Ort. Nur in dir, nur in dir, Jesus, bleiben wir. Nur in dir finden wir das Glück. Nur in dir, Jesus, bleiben wir. Nur in dir finden wir zurück zum Vater. Zu dir schauen wir auf, nach dir sehnen wir uns sehr. Du wohnst in uns und wir sind in dir. Die Ewigkeit trägt unseren Lauf, zu neuem Leben stehen wir auf. Nichts hält uns mehr, nichts reißt uns fort, du hältst uns fest an diesem Ort. Nur in dir, Jesus, bleiben wir. Nur in dir finden wir das Glück. Nur in dir, Jesus, bleiben wir. Nur in dir finden wir zurück zum Vater.
Im Segen. Stehen wir bitte auf. Wer kann und möchte? Der Gott des Friedens aber, welcher den großen Hirten seine Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten zurückbrachte und der vorher mit dessen Blut den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat, dieser Gott rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn und in seiner Freude. Amen.